Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home mit einem auf den ersten Blick eher klassisch anmutenden Thema, nämlich den Kauf von aktiv verwalteten Fonds. Und aus dem Grund habe ich mir auch eine etwas klassisch anmutende Kulisse ausgesucht. Ich stehe nämlich hier vor einer der Stationen in unserer neuen Ausstellung in der Börse. Ich hoffe, Sie können da bald auch mal reingehen, dann können Sie sich auch dieses Bild angucken. Das ist aus den 90ern und hinter mir stehen die klassischen Kursmakler, die damals noch vor Ort den Handel mit Wertpapier abgewickelt haben. Auch wenn es klassisch ist, was es damals noch nicht gab an der Börse, sind Fonds. Und wenn ich jetzt schon fünfmal das Wort klassisch verwandt habe, Spoiler an der Stelle, aus der Mode gekommen sind Publikumsfonds, über die wir heute sprechen, überhaupt nicht. Eine Statistik vom BVI, das ist der Verband der Emittenten, hat gezeigt, dass im ersten Halbjahr 2021 immerhin 19 Milliarden, also knapp 20 Milliarden in aktiv verwaltete Publikumsfonds geflossen sind und rund 16 Milliarden in ETFs. ETFs, die zurzeit ja meiner Wahrnehmung nach zumindest die Medien dominieren. Wie jedes Investment ist auch das Investment in einen Fonds. Der Erfolg dieses Investments hängt ganz stark von den Kosten ab. Und darüber möchte ich heute mit Ali Masawa sprechen. Es gibt nämlich mehrere Wege, wie da so ein Fondsanteil an einem Publikumsfonds in Ihr Depot gelangen kann. Und welchen Weg Sie da wählen, hat starken Einfluss auf den Kostenfaktor und entsprechend auch starken Einfluss auf die Rendite. Und wie immer wird die Session mitgezeichnet. Sie bekommen im Nachgang eine Mail von mir mit dem Link zur Aufzeichnung. Und auch wie immer können Sie Fragen stellen. Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, auch während Ali Ihnen das erklärt, wie das so läuft mit dem Fondskauf, stellen Sie die unten ins Fragefeld und ich gebe die dann entsprechend weiter. Ali, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Ina, dass ich hier sein darf.
Und lass uns doch mal über Fondskosten sprechen und über welche Wege der Fonds ins Depot kommt. Aber vielleicht magst du dich erstmal vorstellen.
Ja, also mein Name ist Ali Masawa. Ich bin lange, lange Jahre bei Morningstar in Deutschland gewesen, als Fondsanalyst, als Chefredakteur und Verantwortlichen für die Research-Websites, beziehungsweise das sind Personal-Finance-Websites von Morningstar. Und bin seit Mitte des Jahres, seit Mai, selbstständig mit einer Plattform, die ich gemeinsam mit meinem Sozius, mit Michael Weiß, leite. Er ist der Geschäftsführer, ich habe mich beteiligt. Ich bin seit Mai bei Investor. Jeder fragt sich natürlich jetzt von den Anwesenden, was ist Investor? Kennt man nicht so, es ist ein Startup. Das aber, und das ist mein persönlicher Luxus, ein Startup, das schon seit 2 Jahren besteht. Also Investor ist jetzt seit 2019, Anfang 2019 live. Das heißt, da ist schon einiges passiert. Und ich habe so das Glück, mich ins gemachte Nest zu setzen. So, was ist Investor? Da steht es eigentlich schon, eine digitale Abwicklungsplattform. Und an der Stelle muss ich gleich sagen, nein, wir sind kein Neo-Broker und wir sind auch kein Robo-Advisor. Wir haben zwar in der Richtung einiges vor, mit Blick auf Model-Portfolios, aber wir sind im Grunde einfach nur eine digitale Abwicklungsplattform. Das ist ziemlich banal. Und wenn wir jetzt über das Thema Fonds, Fondskauf, Fondskosten sprechen, dann reden wir auch ganz viel über im Prinzip einfache Sachen, die aber aus verschiedenen Gründen extrem kompliziert sind, beziehungsweise sehr verschachtelt sind. Wir versuchen, das ein bisschen einfacher zu machen und vor allem versuchen wir, das billiger zu machen. Also wir sind eine digitale Abwicklungsplattform. Plattformen gibt es viele im Netz, die Fonds vertreiben. Wir machen es ein bisschen anders, weil das steht hier ganz groß drauf, keine Vertriebsgebühren. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil Vertriebsgebühren, ja, was ist das? Also ich glaube, viele von euch sind im Zweifel sehr ETF-affin, aktienaffin, ihr kauft Aktien, ETFs. Und da gibt es dann halt, ja, da gibt es dann Orderkosten. Ne? Und bei ETFs weiß man, die sind wahnsinnig billig. Das ist bei aktiv verwalteten Fonds ein bisschen anders. Die sind nämlich nicht billig, weil dahinter steckt ein Fondsmanager, ein Research-Apparat und die Kosten sind sehr hoch im Vergleich zu ETFs. Das liegt aber auch an den Vertriebsgebühren und über die würde ich dann auch ein bisschen sprechen wollen, weil das ist, wie er da eben gesagt hat, ein Schlüssel zum Erfolg. Die Fondskosten bzw. niedrige Fondskosten sind ein Schlüssel zum Erfolg. Wir sind Research-basiert, das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern Michael Weiß kommt aus dem Fonds Research, hat auch sehr viele Tools programmiert, quantitative Tools. Wir haben auch ein bisschen was Neues vor im weiteren Verlauf des Jahres. Das will ich gar nicht so groß hervorheben, aber das Stichwort Model Portfolios, die meisten kennen es unter dem sehr hochtrabenden Namen Robo-Advisor. Kann man auch lange darüber streiten, ob ein Robo-Advisor wirklich Advice präsentiert, weil das tun viele nicht. Wir bilden uns nicht ein, dass wir beraten, weil das ist ganz wichtig, auch für das Thema Vertriebsgebühren. Wir sagen, wir werden was mit Model-Portfolios machen. Das ist eigentlich eine bessere Beschreibung von einem Portfolio, das sich aus ETFs zusammensetzt. Aber jetzt so viel zu meiner Einleitung sozusagen. Dann mache ich jetzt mal kurz weiter, weil Thema soll sein heute der Fondsvertrieb. Und da möchte ich kurz darauf verweisen, kurz zeigen, wie der Weg, der klassische Weg zum Anleger passiert. Also der Anleger ist bei einem Vermittler, bei einer Bank und er will einen aktiv verwalteten Fonds kaufen. Das heißt, er geht dann in die Ordermaske und ruft die Ordermaske auf, gibt die Stückzahl ein und handelt dann mit dem Fonds. Der Fonds wird typischerweise bei diesem Modell, bei dem klassischen Modell, über einen Vermittler, also über eine Vertriebsstelle zum NAV gezeichnet oder gekauft. Es kommen unter Umständen auch Abschlussgebühren hinzu. Das ist das sogenannte Aufgeld, das Agio, der Ausgabeaufschlag. Und dann geht diese Order weiter an die Fondsgesellschaft. Die Fondsgesellschaft gibt Fondsanteile heraus, die dann entsprechend nach dem, was der Fondsmanager sich entschlossen hat, in den Fonds zu kaufen, zusammensetzt. Und die Fondsgesellschaft gibt also die Fondsanteile zurück an den Anleger, beziehungsweise die gehen dann, die Stücke wandern dann in die Verwahrstelle, in das Depot. Also das ist ein relativ simples Modell. Kompliziert wird es dann gleich, das verspreche ich. Aber Edda, erzähl doch mal, wie geht es jetzt mit dem Handel über die Börse? Weil man kann ja auch aktive Fonds über die Börse handeln.
Genau, deswegen erkläre ich jetzt auch noch mal kurz einen zusätzlichen Vertriebsweg über die Börse. Du hattest ja eben die Vermittlungsgebühr als großen Punkt in der Mitte. Und mein klassisches Verständnis ist, dass sie schon durchaus immer noch gerne 5% beträgt. Korrigiere mich, wenn dem so nicht ist. Aber das ist so meine Wahrnehmung, gerade die klassischen Fonds, die Sie, wenn Sie zu Ihrer Bank gehen und sagen, auch beraten Sie mich doch mal bitte, wie ich mein Geld anlegen soll für die nächsten 30 Jahre, kostet es erstmal 5%.
Genau,
Du
genau.
nickst. Gut.
Das ist das Agio-Aufgeld, Ausgabeaufschlag, genau.
Ausgabeaufschlag, genau, das ist so der gängige Begriff, der natürlich jetzt über die Börse nicht anfällt. Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal trennen, nicht verwechseln, wir reden hier über aktiv verwaltete Publikumsfonds, also die klassische Fondsform und nicht über ETFs, Indexfonds, die natürlich auch Fonds sind, die auch bei Ali nochmal was anderes ist, aber bei uns hier an der Börse wäre das schon eher so trennen, auch vor allen Dingen die Art, wie sie gehandelt werden. Ist gänzlich eine andere. Also heute hier geht es um aktiv verwaltete Fonds und die werden tatsächlich auf dem Parkett gehandelt. Also das, was heute, die heutige Variante von dem, was gerade hinter mir zu sehen ist aus den 90ern. Und das sind rund 2600. Die gibt's, Handel geht um 8 Uhr los und hört um 20 Uhr auf nach dem im Spezialistenhandel. Sprich, zwei von den Wertpapierhandelsbanken, die hier die Wertpapiere auf dem Parkett betreuen diese Fonds, diese 2600. Und die haben Referenzmodelle, nach denen sie bepreisen. Und also ein Fonds ist ja ein Portfolio, da sind Wertpapiere drin. Und für diese Wertpapiere gibt es permanent Preise. Die werden ja an irgendeiner Stelle, gerade wenn es sehr gängige Aktien sind, werden die ja permanent gehandelt. Also es gibt quasi aktuelle Preise. Sie bekommen aber bei ihrer Fondsgesellschaft in der Regel erst morgen den Preis von vorgestern so ungefähr. Ja, ganz verkürzt formuliert. Weil einmal am Tag veröffentlicht die Fondsgesellschaft einen Wert eines Anteils auf Basis der Schlusskurse vom Vortag. An der Börse gehen diese Spezialisten hin und haben Referenzpunkte, statistische, haben Modelle, anhand derer sie an der Zusammensetzung des Fonds einfach sagen, okay, der Anteil kostet im Moment so und so viel. Das gilt im Moment. Das heißt, diese Geldbriefpreise, die sie im Parketthandel für Fonds bekommen, die sind in dem Augenblick gültig für die angezeigte Stückzahl. Das ist das sogenannte Referenzpreismodell. Da es natürlich jetzt wiederum nicht für alle Fonds möglich ist, das heißt, je exotischer das wird, je spezieller, umso weniger funktionieren diese Referenzmodelle und dann können die ganz einfach das nicht zum Handel anbieten. Wir haben, stimmt, 7.000 ungefähr Publikumsfonds in Deutschland zugelassen zum öffentlichen Vertrieb, deswegen Publikumsfonds. Davon gibt es eben nur diese 2.600 hier an der Frankfurter Börse. Und dann bin ich auch schon gleich fertig mit dem börslichen Handel, weil das ist so ein bisschen ein anderes System. Ihr Vorteil, klar, sofort ausgeführt. Noch ein weiterer Vorteil, je nachdem, Sie kriegen den Preis, der jetzt gilt. Sie wissen, was Sie kriegen und nicht morgen den Preis von gestern. Oder nein, übermorgen kriegen Sie den Preis von morgen, so, wenn Sie verkaufen. Aber klar, ach, noch ein Vorteil ist, es gibt auch einen Zweitmarkt für Fonds, die Sie beim Emittenten nicht mehr bekommen und über den Vertrieb. Also wenn jetzt jemand einen Fonds verkaufen will, der ausgesetzt ist, kann er den über die Börse verkaufen. Also verkaufen, bei Immobilienfonds haben wir das viel gesehen. Da war tatsächlich ein ganz reger Handel. Und wenn ein Fonds ausverkauft ist, also wenn es den nicht mehr gibt, weil zu groß, warum auch immer, kann sein, dass ja ein anderer Anleger den verkauft und Sie als Anlegerin können den dann kaufen. Das ist so der Vorteil. Und jetzt komme ich zum großen Nachteil. Wir sind ja bei den Kosten, relevantes Thema beim Vorkauf. Sie haben natürlich die Ordergebühren. Ist jetzt, habe ich eine Billigstbank, sind das vielleicht 5 Euro flat plus die Börsengebühr. Das sind dann 80 Cent, nehmen wir, plus nochmal 50 Cent Basispunkte ab, also ab 1,30 quasi, je nachdem, wie groß Ihr Orderauftrag ist. Und das ist dann so ungefähr billigst gedacht jetzt, sind das die Kosten für Ihren Kauf oder Ihren Verkauf. Dazu kommt noch die Handelsspanne, das können Sie sich auch anschauen. Geldbrief, da ist ein Unterschied und das ist ein zweiter Kostenfaktor. Ansonsten ist eine Möglichkeit, aber Sie kriegen ja diese anderen 5.000 oder 4.500 Fonds, kriegen Sie bei uns nicht. Und es ist einfach auch ein anderer Weg. Manchmal ist der eine besser, manchmal der andere. Und deswegen übergebe ich wieder an Ali zu den Alternativen.
Ja, danke, danke, Edda. Wir können noch ein Minütchen bei deiner Slide verharren, weil vielleicht noch ein paar Anmerkungen von mir zu aktiv verwalteten Fonds an der Börse. Das ist ein Riesenvorteil unter Umständen. Du hast es eben erwähnt mit den offenen Immobilienfonds. Die waren teilweise Jahre vom Handel ausgesetzt. Das heißt, die Fondsgesellschaft hat keine Anteile zurückgenommen. Das ist natürlich für denjenigen, der das Geld braucht, ziemlich blöd. Insofern ist das schon ein wesentlicher Pluspunkt, finde ich, beim börslichen Handel, weil man will ja an sein Geld ran. Und das ist eigentlich ein schneller Weg. Er ist allerdings dann unter Umständen wirklich sehr teuer. Das hast du auch erwähnt. Und bei offenen Immobilienfonds muss man wirklich einen ziemlich hohen Abschlag dann in Kauf nehmen dafür, dass man die Stücke los wird. Also insofern ein Tod muss man sterben sozusagen. Das ist das eine. Das andere ist, es sind, glaube ich, mittlerweile über 10.000 Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Also es ist eine ziemlich, ziemlich große Masse. Und das ist... das andere, was ich sagen wollte, genau, die Fonds, die nicht mehr erhältlich sind, das sind die sogenannten Fonds, wo ein Soft-Closing gemacht wurde oder ein Hard-Closing, wo also die Fondsgesellschaft sagt, wir können jetzt nicht noch mehr Fondsanteile schaffen, weil das schlicht und einfach ergreifend die Fondsstrategie verwässern würde. Also wenn ich jetzt einen Fonds habe, der nur in Small Caps investiert und die Anleger finden das ganz toll und kaufen immer mehr Fondsanteile, dann wird dieser Fonds irgendwann so groß sein, dass die Fondsgesellschaft keine Small Caps mehr kaufen kann, weil das Volumen des Fonds schlicht und ergreifend so groß ist, dass sie entweder den Markt machen würde mit diesem Fonds und da kommen dann die Fondsschließungen ins Spiel. Das ist nichts Schlimmes, das ist sogar was Gutes, weil das im Interesse der Bestandsanleger ist. Nur, wie kommt man dann an die Stücke? Naja, über die Börse. Und dann muss man gucken, wie der Spread ist und da muss man im Grunde gegenrechnen, sind das die Kosten wert? Und das ist dann die Frage, die sich der Anleger stellen muss. Kommen wir jetzt vielleicht zum Fondshandel oder zurück zum Fondshandel auf dem klassischen Weg. Ich habe eben ja schon darüber gesprochen, dass im Grunde der Weg ziemlich einfach ist. Also es gibt den Anleger, der die Fondsanteile handelt oder kauft und es fallen entweder Vertriebsgebühren an, also entweder es fällt ein Ausgabeaufschlag an oder nicht und dann ist es im Grunde mit dem Fondshandel so gewesen. Das Problem an der Sache ist, und jetzt kommen wir zum Anfang wieder, dass Fondskosten eine immens große Hürde für Anleger sind auf dem Weg zu einer auskömmlichen Rendite. Und deswegen möchte ich jetzt ein paar Minuten damit verbringen, über das Thema Fondskosten zu sprechen, weil das ist schon... Also das ist der Ausgabeaufschlag, ist da nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben über Verteams
Entschuldige
gesprochen.
mal ganz kurz, ich möchte mich nur ganz kurz entschuldigen, ich muss ein Stromkabel holen, ganz banal. Also ich lasse dich gerade mal einen Moment alleine, nicht wundern.
Kein Problem. Ich könnte jetzt auch eine Stunde reden, Edda. Insofern, auch wenn du nach Hause fährst, ein Kabel holen. Über Fondsgebühren kann man ewig sprechen. Ich werde natürlich mich kurz fassen, klar. Also wir haben über das Thema Fondskosten gesprochen. Der Ausgabeaufschlag, das ist dann das, was man beim Vertrieb kauft. Das ist oben links. Dann gibt es noch die Handelskosten des Fonds. Das ist jetzt auf einer anderen Ebene. Das zeigt dann auch die andersartige Kolorierung. Also Handelskosten des Fonds, das sind Gebühren, die im Fonds entstehen, dadurch, dass der Fondsmanager was tut. Es gibt eine Performancegebühr und es gibt die sonstigen Gebühren. Sonstige Gebühren sind die Kosten für Wirtschaftsprüfer, für die Erstellung von Prospekten und beziehungsweise Depotgebühren kommen auch dazu. Das sind schon eine Menge Kosten. Es kommt aber jetzt noch der größte Block hinzu. Das ist die Verwaltungsgebühr. Und die Verwaltungsgebühr, das ist der Block rechts, blau schraffiert, der müsste eigentlich rot gezeichnet sein als Alarm, kleines Alarmsignal. Also die Verwaltungsgebühren des Fonds, das sind die Kosten, die laufenden Kosten, die also jedes Jahr anfallen. Und wenn ich jetzt einen Fonds handle über einen klassischen Vertriebsweg, dann bin ich im Grunde potenziell mit ganzen Fondsgebühren, die hier aufgeführt sind, konfrontiert. Ausgabeaufschlag. Und dann gibt es die Kosten, an denen ich nicht vorbeikomme. Das sind die Kosten, die der Fonds selber hat, durch das Handeln des Fondsmanagers, die Performancegebühr, Depotbankgebühr und so weiter. Und jetzt kommen wir zu diesem Block rechts. Das ist die Verwaltungsgebühr. Und das ist das Geld, was der Anleger jedes Jahr für die Verwaltung des Fonds bezahlt. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil die Verwaltungsgebühr, das ist die, die man typischerweise erwarten würde, an den Fondsmanager geht. Es gibt einen Fondsmanager, es gibt Research, das heißt Analysten, die Wertpapiere analysieren. Das ist Teil des Geschäfts bei aktiv verwalteten Fonds. Es gibt den Fondsmanager, der auch was verdient. Es gibt die Verwaltungsgesellschaft, die sich selber noch verwalten muss. Das sind in der Regel sind das wirklich sehr große Gebilde, große Firmen mit vielen Angestellten. So, jetzt ist es aber so, dass die Managementgebühr, also die Verwaltungsgebühr, eben nicht an den Fonds geht. Das ist ein bisschen aus der Historie gewachsen. Der Fondsvertrieb, der klassische, funktioniert nach demselben Modell wie in den 1980er Jahren, dass nämlich die Verwaltungsgebühr zum Teil auch an den Vertrieb geht. Und da kommen wir zum Thema Bankberater oder Vertriebsberater, Finanzberater. Die werden über die internen Kosten des Fonds entlohnt. Das heißt, die Verwaltungsgebühr gehört nämlich leider nicht dem Fondsmanager. Sie gehört nämlich auch dem Vertrieb. Und wenn wir jetzt über Vertriebsgebühren sprechen oder Transaktionsgebühren sprechen, dann sprechen wir über eine Gebühr, die für den Anleger, der eine Beratung verlangt, vielleicht in Ordnung sind. Es gibt verschiedene Vertriebsgebühren. Es kann ein Honorarberater sein, der würde diese Vertriebsgebühr, die wir hier aufgeführt haben, komplett dem Anleger zurückerstatten. Aber der Fondsvertrieb klassischerweise funktioniert immer noch nach dem Modell, dass der Vertrieb seinen Anteil an der Verwaltungsgebühr kassiert. Und das ist sehr viel. Das kann bis zur Hälfte der Management-Fee ausmachen. Ich habe das jetzt einfach mal aufgeführt. Wenn wir einen Fonds haben, dann haben wir eine Verwaltungsgebühr von angenommen 1,5%. Das ist so die typische Gebühr für einen aktiv verwalteten Aktienfonds. Jetzt ist es so, dass die Fondsgesellschaft die Hälfte davon bekommt als Management-Fee, als Verwaltungsgebühr. Und oftmals geht die Hälfte, in manchen Fällen sogar mehr, bis zu 60, manchmal 70% der Verwaltungsgebühr, die der Idee nach dem Fondsmanager gehört, an den Vertrieb. Das ist dann der Bankberater oder der Finanzberater. Was oftmals nicht so Thema ist, dass diese Vertriebsgebühr leider auch beim Direktvertrieb draufgeht. Also wenn Sie jetzt bei einer Online-Bank sind, wenn Sie bei einer Fondsplattform im Internet sind, dann zahlen Sie auch eine Vertriebsgebühr für einen Fonds, wo Sie aber nicht zu beraten werden. Und das ist, wenn man sich die Dimensionen anguckt, schon ganz erheblich. Vielleicht auch ein Grund, warum viele Anleger zunehmend zu ETFs gehen, weil die Gebühren sehr hoch sind. Bei Selbstentscheidern, also Investoren, die das Heft des Handelns in die eigene Hand nehmen. Für die ist es einfach ein Ärgernis, wenn sie nämlich zu einer Bank gehen, egal ob es eine Online-Bank ist oder eine stationäre Bank. Sie können Fonds kaufen, ohne beraten zu werden. Das gilt auch für die Fondsplattformen im Internet, die damit werben, kein Agio zu kassieren, also ohne Ausgabeaufschlag Fonds handeln, möglich. Aber Fakt ist, dass alle klassischen Vertriebswege, die mit aktiv verwalteten Fonds handeln, sei es ohne Beratung, immer noch Vertriebsgebühren vereinnahmen. Und das ist eigentlich ziemlich dramatisch. Wenn wir jetzt weiter gucken, wie setzt sich diese Verwaltungsgebühr von 1,5% zusammen? Die 1,5 hälftig, 0,75 für die Fondsgesellschaft, 0,75 für den Vertrieb. Jetzt bleiben wir bei der Vertriebsgebühr. Und das ist jetzt eine kleine Werbeeinblendung von uns. Wenn man nämlich nicht berät, dann kann man auch die Vertriebsgebühr zurückgeben. Das machen zwar die wenigsten Plattformen. Wenn man es machen würde, dann würde man zu folgendem Modell kommen. Also die Fondsgesellschaft lassen wir jetzt außen vor. Das ist die grau schraffierte Fläche. Bei uns, bei Investor, zahlen Anleger 19 Basispunkte plus eine Admin-Fee von 5 Basispunkten. Und übrig bleibt dann der Cashback. Und in dem Beispiel haben wir es so gewählt, dass die Vertriebsgebühr hälftig an den Berater ginge. Also wir sind so gesehen die Vertriebsstelle, ohne zu beraten. Und es ist möglich, Fonds zu kaufen zu deutlich günstigeren Kosten, nämlich wenn sie die Vertriebsgebühren nicht bezahlen. Und deswegen, das ist Teil der Story. Fondsanleger zahlen sehr, sehr viel Geld für den Vertrieb, leider oftmals ohne wirklich eine Dienstleistung zu bekommen. Deswegen, man muss die Verwaltungsgebühr, die Management-Fee des Fonds aufsplitten. Das wird zwar einmal im Jahr bei der Bank Abrechnung gemacht, wenn die Bank sagt, wie viel sie verdient hat. Seien wir ehrlich, das, was in unserem E-Mail-Fach oder im Postbox-Fach unserer Bank landet, lesen wir das so genau? Vielleicht nicht. Also insofern, die Vertriebsgebühren von Fonds, das ist ein Riesenthema. Der Ausgabeaufschlag ist nur das Kleinste. Sie können, wenn Sie über alternative Plattformen im Internet handeln, einen sehr großen Teil eines sehr großen Teils der Fondskosten zurückbekommen. Und das hebt moderne Plattformen so ein bisschen ab von dem, was man so vorfindet, im Gegensatz zu dem klassischen stationären Bankenvertrieb und im Gegensatz zu den meisten Online-Plattformen, die im Internet so sind. So, das heißt, wer clever handelt, kann sich den Ausgabeaufschlag sparen, weil der ist tatsächlich überall, fast überall, muss man sagen, zur Disposition gestellt. Das ist Verhandlungssache. Ich muss dennoch jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema Bankenvertrieb kommen. Auch bei Online-Banken finden Sie bei der typischen Online-Bank in Deutschland noch immer jede Menge Ausgabeaufschläge, wo ich mich frage, wozu? Weil Beratung findet bei den Online-Banken in aller Regel nicht statt, so dass man sagen kann, man kann als pfiffiger Fondsinvestor sich den Ausgabeaufschlag sparen und, wenn man die richtige Plattform findet, auch einen sehr großen Teil der Verwaltungsgebühren. Und dann sind Fonds vielleicht gar nicht mehr so teuer, wie man das ja in den Medien immer liest. Das ist ja auch wahr. Ich meine, Fonds sind teuer, aber sie müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Wer genaueres wissen will, wie viel er beim Fondskauf sparen kann, kann das bei investor.de tun. Da listen wir Fonds für Fonds auf, wie viel die potenzielle Ersparnis ist. Und da gibt es viele Fondsplattformen. Wir haben Anbindung an die FFB, an die eBays, Augsburger Aktienbank. Die haben alle unterschiedliche Konditionen und die wichtigsten Plattformen haben wir aufgeführt, sodass der Anleger genau nachrechnen kann, was er beim Fondskauf spart. Das ist im Grunde das Thema Fondskosten, Fondskauf von meiner Seite. Edda, wir können gerne darüber sprechen. Wann hast du denn das letzte Mal einen Fonds gekauft?
Ja, das ist ein bisschen her und ich habe in der Tat, da bin ich natürlich jetzt parteiisch, ich habe den über die Börse gekauft. Schließlich ist das ja auch mein Arbeitgeber. Aber in der Tat, es ist auch schon eine ganze Weile her. Also, aber eine Sache möchte ich mal nachhaken. Das ist nochmal, also meiner Ansicht nach muss man 2021 keinen Ausgabeaufschlag mehr bezahlen. Es gibt da so gar keinen Grund mehr dazu. Das ist, da muss man gar nicht besonders pfiffig sein, sondern das ist definitiv sehr oldschool. Und ich habe von Fällen gehört, die erst vor kurzem passiert sind, dass Banken gesagt haben, ja, nehmen Sie mal diesen Fonds, der ist super, der amortisiert sich aber erst in 3 Jahren. Und das war quasi der Ausgabeaufschlag umgelegt. Und
Ja,
es war eine Beratung, ja, okay.
also ich finde das krass, weil bei Aktienfonds 5% Ausgabeaufschlag ist die Regel. Bei Rentenfonds 3%, jetzt muss man sich mal genau überlegen, wie die Umlaufrendite aussieht. Die ist im Negativbereich. Also weite Teile der Renten, der Anleihen in den entwickelten Märkten rentieren negativ. Das heißt, da ist eine negative Performanceprognose für den Anleger. Und er soll dann nochmal 3% Ausgabeaufschlag zahlen. Das geht mir auch nicht, das will mir nicht in den Kopf, wie man das noch heute machen kann, zumal in ganz, ganz früherer Zeit war es tatsächlich so, dass Fonds relativ gesehen zu heute günstig waren. Das heißt, sie haben einen Aktienfonds, du hast einen Aktienfonds für 1% Gebühr pro Jahr oder sogar 0,9, 0,8. Ne? Der DWS-I, also der DWS-Vermögensbildungsfonds I, hat, glaub zur Jahrtausendwende, unter 1% gekostet. Der ist jetzt bei 1,4, 1,5. Das heißt, Fonds waren damals günstig, weil die Fondsgebühren, die jährlichen, gingen tatsächlich in erster Linie an den Fondsmanager. Und der Vertrieb hat im Laufe der Jahrzehnte immer mehr die Hand aufgehalten und wollte immer mehr von diesen laufenden Gebühren haben. Also das heißt, der Vertrieb hat früher tatsächlich weitestgehend sich mit dem Agio, mit dem Ausgabeaufschlag begnügt. Heute nimmt er einen immer größeren Anteil an der Management-Fee. Und das ist unanständig, wenn man sieht, dass eine Bank einen Ausgabeaufschlag verlangt. Und wie gesagt, gefühlt bei meiner Online-Bank sind es ein Drittel der Fonds, die noch immer einen Ausgabeaufschlag haben. Das heißt, meine Bank, ich verrate jetzt nicht den Namen, verlangt für eine Nichtberatung, für einen bloßen Fondskauf, statt 5% Rabatt, statt 5% auf einen Aktienfonds 2,5 oder 3%, oho, also Rabatt, ganz toll. Aber sie verlangt zusätzlich noch diesen Kickback, über den ich eben gesprochen habe. Das heißt, das ist doppelt kassiert für nichts. Also das ist wirklich ein Rätsel. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich das Projekt Investor mitmache, weil ich einfach der Meinung bin, dass Investoren einfach faire Konditionen brauchen, weil das unanständig ist, wie da verdient wird. Und wenn du sagst, der Ausgabeaufschlag ist passé, das ist global gesehen absolut richtig. Also mein ehemaliger Arbeitgeber Morningstar hat bei dem Sterne-Rating, das wahrscheinlich viele Anleger kennen, wo auch die Gebühren einfließen in das Sterne-Rating, das Agio gestrichen. Weil die haben gesagt, in Amerika zahlt man seit Jahrzehnten gefühlt keinen Ausgabeaufschlag mehr. Insofern werden wir nicht mehr den Ausgabeaufschlag bei der Kalkulation des Sterne-Ratings berücksichtigen. Und das war ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, Leute, das ist schön, dass es in Amerika so ist. Die deutsche Realität sieht leider ganz, ganz anders aus.
Dann hätte ich noch mal eine Frage zu den Verwaltungsgebühren. Du sagtest, die würden in der Kostenübersicht ja ausgewiesen werden, die Anleger einmal im Jahr von ihrer Bank bekommen müssen. Und man würde sich, aber selbst wenn man die sich anschaut, ist so meiner Erfahrung nach, ich habe ein paar gesehen in letzter Zeit von anderen, ist es nicht so transparent, was ist da jetzt tatsächlich die Fondskosten und was ist das, was die Bank wiederum nochmal als Kickback nimmt. Also muss ich ja eigentlich hingehen und muss mir die Prozentzahlen angucken, die da ausgewiesen werden in dieser Kostenaufstellung. Das ist fondsbezogen. Das andere
Genau.
ist eine Bankengebühr und muss das vergleichen mit der veröffentlichten Verwaltungsgebühr. Oder anders könnte ich es ja nicht rauskriegen.
Genau, das haben wir gar nicht erwähnt eben. Das ist so ein bisschen das, was ich eben auch anfangs gemeint habe mit Komplexität. Wir haben so viel Transparenz im Fondsmarkt, im Finanzdienstleistungsmarkt, aber es ist ein Silo-Denken. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fonds kaufen will, dann sehe ich die Fondsgebühren. Das sind diese 1,5%, die wir hier sehen. Wenn ich dagegen aber wissen will, was ist denn im Vertrieb dann geflossen, also das, was hier jetzt weiter rechts aufpoppt, dann muss ich tatsächlich bei meiner Bank nachgucken. Das heißt, es gibt ja die Factsheets, die Fondsgesellschaft rausgibt. Sie muss neben den Factsheets auch die Key Investor Information Documents, die KIDs rausgeben. Da stehen aber wirklich dann zwar sehr ausführlich, aber nur die Kosten drauf, die auf Fondsebene anfallen. Was dann aber innerhalb dieser 1,5%. Wie die sich zusammensetzen, diese 1,5, die wunderbar vorbildlich transparent in den Fondskostenbroschüren und Dokumenten niedergelegt sind, was da drin passiert, das muss ich dann über die Bank erfahren, die nämlich meine Vertriebsstelle ist und die mir dann irgendwann in irgendeiner Form mehr oder weniger verschlüsselt, vergraben in einem Wust von Dokumenten, sagt, ja, da war eine Vertriebsgebühr. Ich bin zwar Ihre Direktbank, aber ich habe trotzdem eine Vertriebsgebühr vereinnahmt. Da kann man, aus der Nummer kommt man auch nicht raus, weil mit den AGBs und einer Kontoeröffnung, Depoteröffnung, stimmt man dem zu. Da steht auch drin, dass eine Vertriebsgebühr einbehalten wird bei Fonds, der aber keine Beratung entgegensteht. Jetzt frage ich mich, wofür wird ein Vertrieb entlohnt, wenn er nicht berät? Naja, vielleicht die Software, aber die ist seit 10 Jahren vielleicht abgeschrieben, wenn nicht mehr die Qualität von manchen Software-Systemen bei den Banken anschaue. Also das ist schon krass. Und wenn man jetzt hier weitergeht, ja, ich glaube so ein bisschen die Fondstransparenz, die zwar gegeben ist, oder die Transparenz über Kosten insgesamt in der Finanzdienstleistungsbranche, die ist wahrscheinlich von der Formulierung her, von der Ansprache der Kunden her, so ein bisschen von Juristen für Juristen gemacht, wenn ich es böse formuliere, weil man steigt da wirklich nicht so einfach durch. Also es ist gerade, wenn man so versuchen will, die Relation, was kostet eigentlich mein Fonds und wie setzen sich die Kosten in dem Fonds zusammen, was verdient meine Bank, ja, da kriegt man dann einmal im Jahr eine Aufstellung vielleicht. Ne? Das ist schade. Das ist schade, weil, wie gesagt, das erklärt auch, warum die pfiffigen Investoren immer mehr nur auf ETFs gehen. Ich bin selber ein großer ETF-Fan, war ich immer, auch bei Morningstar. Der Punkt ist nur, in manchen Bereichen lohnt es sich auch, jenseits der ETFs auf Fonds zu schauen, einfach weil die besser diversifiziert sind. Bei sehr marktengen oder bei sehr engen Märkten wie, ja, kleine Märkte, ne? Wenn wir über Griechenland reden, wenn wir über die osteuropäischen Staaten reden, da haben wir teilweise Indizes, also ETFs, die sich aus 5, 6, 7, 8, 10 Aktien zusammensetzen. Da kann man eigentlich auch die Aktie outright selber kaufen. Ne? Und da sind Fonds einfach auch eine Option. Aber die Option, die wird gerade bei den Selbstentscheidern immer mehr zum Nichtthema, beziehungsweise viele Selbstentscheider wissen gar nicht mehr, was ein aktiver Fonds ist. Traurig. Das ist einfach traurig, weil da sind so viele Gebühren drin, dass sich das ganze Unterfangen tatsächlich für viele Anleger gar nicht lohnt, weil die zu viel Gebühren zahlen.
Und um das dann mal in eine Relation zu setzen, diese 1,5 sind ja die durchschnittlichen Kosten von einem aktiv verwalteten Aktienfonds laut BVI. Und wenn ich jetzt sozusagen diese halbe Vertriebsgebühr abziehe plus jetzt da nochmal euer Modell, dann bewege ich mich jetzt so zwischen 0,75 und 1% pro Jahr. Und das ist ja in der Tat, also das sind ja auch die Gebühren von einem komplexeren ETF inzwischen und komplexeren, sehr komplexen. Also wir reden jetzt nicht über Brot- und Butter-ETF wie MSCI World mit 0,1%, aber etwas, was noch eine Struktur dahinter hat oder eine alternative Zusammensetzung oder halt auch Aktiv-ETFs, die gibt es ja auch. Und das ist so die Dimension. Vielleicht, ich finde schon ganz gut, wenn man mal so seinen Daumen anlegt und sagt, hier um 1% darf irgendwas maximal kosten pro Jahr und alles, was drüber ist, ist einfach zu viel.
Ja, ich
Ja, so
meine,
meine einfache Herangehensweise, ja.
bis vor 10 Jahren oder 12 hat ja ein ganz normaler DAX-ETF auch 0,5 gekostet, ne? Also wir reden über den ETF-Markt und das ist ein bisschen absurd, dass die billigen immer billiger werden. Und die teuren, also vielleicht eine Anmerkung, um es ein bisschen abzurunden. Also die Gebühren bei aktiven Fonds sind günstiger geworden. Also gerade Rentenfonds, da ist schon, die Kosten sind schon ein bisschen zurückgegangen in den letzten Jahren, aber das ändert nichts an der Binnenverteilung. Ne? Die Binnenverteilung ist so, der Vertrieb ist einfach eine Macht, weil wir wissen alle, dass aktive Fonds typischerweise von einem Vertrieb in den Markt gegeben werden. Und das ist oftmals nicht so die Nachfrage der Anleger, die den Vertrieb nach vorne bringt. Ich meine, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man einen Fonds hat, der so brillant performt, dann kommen die Anleger von selbst. Also Stichwort Flossbach von Storch, Multiple Opportunities. Der Fonds, der hat, glaube ich, in allen Fondstranchen um die 40 Milliarden inzwischen. Also das ist schon Nachfrage getrieben. Aber in der Regel ist der Vertrieb, der Fondsvertrieb, Das ist der Gatekeeper, das ist der, der im Grunde entscheidet, was kriegt der Anleger. Und der hat eine große Macht gegenüber den Fondsanbietern, weil, ich habe es ja anfangs erwähnt, wir haben inzwischen um die 10.000 Fonds in Deutschland zum Vertrieb zugelassen, nur die klassischen Tranchen. Das heißt, der Vertrieb hat schon eine große Macht, wenn er sich als Gatekeeper versteht, zu Recht. Ne? Und deswegen, das ist für Anleger gar nicht so leicht. Und wenn man sich die klassischen Fondsplattformen im Internet anguckt, die sind im Grunde im Jahr 2000 stehen geblieben, weil die immer noch damit werben, dass sie das Agio, also den Ausgabeaufschlag auf Null senken. Aber es geht schon mehr, ne? Wie das Ganze hier, wie ich versucht habe, ein bisschen zu zeigen.
Danke dir dafür. Und auch vielleicht noch eine Empfehlung jetzt auch von mir an alle aktiven Entscheider, sich doch mal wieder mit dem Thema aktiv verwaltete Fonds zuzuwenden, weil die, wie du auch gesagt hast, ETFs ja nicht per se besser sind. Das ist ja ganz stark kostengetrieben, was da im Endeffekt besser performt. Hier ist eine Frage von einem Teilnehmer ganz am Anfang. Was meinst du mit Fonds Research? Du sagtest, ihr macht auch Fonds Research. Was ist das?
Naja, das ist im Grunde meine Überzeugung oder unsere Überzeugung, dass Selbstentscheider qualifizierte Entscheidungen treffen sollten. Das heißt, wir machen Newsletter, wir haben einen Blog, wo wir sehr viel Fonds analysieren und das ist Teil unseres Leistungspakets sozusagen. Also das können Investoren auch so, ohne sich zu registrieren, angucken auf investor.de. Wenn es darum geht, die Konditionen für ganz spezielle Fonds zu recherchieren, da ist dann eine Anmeldung nötig, aber kostet nichts und ist in 2 Minuten gemacht. Also Research ist einfach das, was man machen muss als Anleger, weil machen wir uns nichts vor. Ich meine, wenn man ein ETF kauft, dann muss man das Marktrisiko kennen. Also insofern ist im Grunde ein ETF zu kaufen ganz einfach. Man muss nur die Eigenschaften des Marktes kennen. Ne? Übermorgen wird es einen DAX 40 geben, statt einen DAX 30, das muss ich wissen, aber dann gibt es nur das Marktrisiko. Wenn ich aber einen aktiv verwalteten Fonds kaufe, dann habe ich ein Managerrisiko und ich habe das Marktrisiko zusätzlich. Deswegen ist unserer Meinung nach Research wichtig, aber es lohnt sich. Deswegen, das ist damit gemeint.
Danke dir alle dafür und an alle, die jetzt hier noch dabei sind, ganz schön viele. Danke für das hohe Interesse an dem Thema. Es ist genau die Möglichkeit, einem der dezidiertesten Spezialisten, was Vorkosten angeht, noch eine Frage zu stellen. Also wenn Sie noch eine Frage haben, dann bitte jetzt. Und ich kündige mal ganz kurz die nächsten Sessions an. Am nächsten Montag machen wir was über die Kritik an ETFs, die immer lauter wird. Blase, dummes Geld und so weiter. Spoiler ist provokativ gemeint. Gast ist Jan Altmann von JustETF. Und danach haben wir 2 dezidierte Wochen mit Indexthemen. Wir fangen an mit, weil, wie du gerade sagtest, aus dem DAX 30 wird ja am 22. meine ich, also Ende 3. am US-Börsenschluss 3. September wird verkündet und montags 2 Wochen drauf wird umgesetzt, werden aus 30 DAX werden 40. Und deswegen machen wir einen Fokus auf Indizes. Es geht los mit, was Sie schon immer über Indizes wissen wollten. Und danach machen wir tatsächlich mal eine Betrachtung, was verändert sich für den DAX. Gast ist Achim Matzke. Es kommen keine Fragen mehr. Ah, doch hier. Frage tatsächlich zu eurem Modell. Nehmen Sie die Depotgebühren?
Also wir nehmen keine Depotgebühren, aber da wir natürlich eine Anbindung an Depotbanken haben, werden die natürlich ihre Dienstleistungen in Rechnung stellen. Je nach Depotbank, wir arbeiten mit 6, 7 Depotbanken zusammen, variieren die Kosten. Also zwischen 20 und 40 Euro pro Jahr kann das alles sein. Es gibt auch manche, die sind günstiger, dann hängt es ein bisschen davon ab, welches Depot man hat. Es gibt noch Depots mit mehreren Funktionalitäten, mit Cash-Konto, keine Ahnung. Also insofern um die 20 bis 40 Euro würde ich schätzen.
Danke dir dafür und hier kommen auch ein paar Dankeschön.
Durchlaufender Kosten.
Wir kommen ein paar Danke von unseren Teilnehmern. So, ich gucke nochmal nach unten. Ah, hier nochmal eine Frage. Es gibt ja auch Fondsnet ohne Ausgabeaufschlag. Was ist denn ein weiterer Unterschied? Vielleicht magst du das Ganze noch ganz kurz nochmal zusammenfassen.
Fondsnet, Entschuldigung. Also Fondsnet ist ein Maklerpool. Wenn es die Firma ist, die ich im Blick habe, wenn ich Fondsnet kenne. Das ist eine Servicegesellschaft, die technische und auch andere Dienstleistungen für Vermittler erbringt. Also wir sind auch an Fongnet angeschlossen, aber ist das jetzt gemacht, weiß nicht, ist das gemeint?
Also
Das
ich
hat
würde
eigentlich.
jetzt vermuten, dass es darum geht, dass es eine Plattform ist wie andere Discounter, die einfach keinen
So.
Ausgabeaufschlag haben. Aber dann trifft das ja nicht zu, was du gesagt hast über die Verwaltungsgebühr, ja.
Ja, nee, also Fongnet ist ein Dienstleister für Vermittler. Insofern muss man einen Vermittlerstatus haben, um an Fongnet angebunden zu sein. Also für Privatanleger macht es eigentlich keinen Sinn, sich mit Fongnet zu befassen, weil das eigentlich ein Service-Dienstleister für Vermittler ist. Vielleicht meint der die Fragende die FFB oder Fonddepot Bank und so. Das sind im Grunde die Banken, die die Fondsstücke verwahren. Also das ist die das Gebäude mit den Säulen, das ich anfangs aufgezeigt habe. Das ist die Verwahrstelle für die Fonds und das ist im Grunde auch ein Dienstleister von uns, beziehungsweise Fondsplattformen oder andere Vertriebsplattformen im Internet nutzen alle dieselben Depotbanken. Also das sind die klassischen Fondsplattformen.
Die Fragerin hat es jetzt nochmal konkretisiert. Jetzt verstehe ich es aber auch ich. Und zwar, sie meinte tatsächlich Fonds, die allgemein ohne Ausgabeaufschlag angeboten werden und egal wo. Und da war ja das, was du sagtest, das umfasst vielleicht den Ausgabeaufschlag, sowas von Discount 24 oder was auch immer, die immer auf Börsentagen mir oft gegenüberstehen. Das umfasst den Ausgabeaufschlag, aber eben nicht die laufenden
Genau.
Vertriebsgebühren. Genau, das ist
Genau,
der
man muss
große
das ganz
Unterschied.
stark differenzieren. Die Einmal-Vertriebskosten, die gibt es im Internet, also bei den Fondsplattformen, in aller Regel nicht, aber die laufenden Gebühren gibt es sehr wohl. Und das macht dann langfristig gesehen schon den größeren Unterschied. Also wenn ich einmal 5% bezahle, das ist ärgerlich, das ist viel Geld. Wenn ich aber 20 Jahre einen Fonds halte und jedes Jahr 0,75, 0,8, 0,9% an Vertriebsgebühren zahle, dann ist das auf lange Sicht viel, viel mehr als einmal ein Ausgabeaufschlag. Aber wie gesagt, der Ausgabeaufschlag ist das Überflüssigste, was es gibt. Überflüssig wie ein Kropf zahlen Sie niemals einen Ausgabeaufschlag. Auf gar keinen Fall.
Hier kommt noch eine Frage von einem Teilnehmer. Da geht es um die Bank, was die Teilnehmer für eine Bank brauchen. Du sagtest ja, ihr arbeitet mit 5, 6 Banken zusammen, die sind bei euch im Netz zu finden.
Genau, also wer bei uns anklopft, dem sagen wir, du kannst dein Depot da und da und da und da führen, also eBase oder Augsburger Aktienbank, Fidelity Fondsbank, Fonddepot Bank, also es gibt ganz, ganz viele. Wir empfehlen die eine Plattform von Fidelity, weil die einfach eine voll elektronische Depoteröffnungsstrecke anbietet und auch mit E-Signatur das Thema Fondsorder extrem einfach macht. Sonst kommt so ein bisschen der klassische deutsche Fondsmarkt ins Spiel. Da passiert noch sehr, sehr viel mit Unterschrift und händisch. Und insofern muss man sich nicht antun.
Und auch per Fax, wie böse
Fax geht
Zungen
sicher auch.
behaupten.
Das geht sicher auch. Fax geht immer.
Dann vielen Dank, Ali, für deine Zeit und deine Expertise. Kommt jetzt auch von unseren Teilnehmern. Und bleibt mir nur, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem neuen Projekt und allen, die hier dabei waren, viel Erfolg bei der Geldanlage in aktiv verwaltete Fonds.
Ganz lieben Dank, Edda. Vielen Dank in die Runde. Tschüss.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.